Der Kunstmarkt steckt in der Krise. Im ersten Halbjahr 2024 gingen die Umsätze der Auktionshäuser Christie's und Sotheby's im Vergleich zum Vorjahr um ein Viertel zurück. Christie's konnte dieses Tief wieder aufholen, unter anderem durch den Verkauf von René Magrits Les Empires des Lumières. Das Gemälde aus der Sammlung Mika Ertegun erzielte im November mehr als 120 Millionen US-Dollar. Ein neuer Rekord für den belgischen Surrealisten. Sotheby's konnte zwar Maurizio Cattelans Comedian verkaufen, die berühmte Banane mit dem Klebeband hat sich jemand 6,2 Millionen Dollar kosten lassen. Das konnte aber nichts daran ändern, dass zum Jahresende bei Sotheby's 100 Stellen gestrichen wurden. Christie's scheidender Geschäftsführer Guillaume Cerruti sagt, die geopolitische Lage und die Präsidentschaftswahlen in den USA, die haben auch den Kunstmarkt vergangenes Jahr ganz schön herausgefordert. Wie geht's dieses Jahr auf dem Kunstmarkt weiter? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Johanna Voss. Hi.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Dirk Boll ist bei Christie's verantwortlich für die Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts. Mit ihm hat sich Silke Hohmann vom Monopol-Magazin verabredet, um über die aktuelle Lage am Kunstmarkt zu sprechen. Dirk Boll sagt, in seiner jetzigen Form, also als richtigen Industriezweig, gibt es den Kunstmarkt erst seit den 1970er Jahren. Er erzählt im Podcast, wie Kunsttrends entstehen und ob der Markt gerade wirklich in der Krise steckt. Zuerst wollte Silke aber von Dirk Boll wissen, wie er als ausgebildeter Jurist überhaupt zur Kunst gekommen ist.
Ja, ich freue mich sehr, mit einem ausgewiesenen Experten für den Kunstmarkt zu sprechen. Dirk Boll von Christie's. Dirk, schön, dass du da bist.
Vielen Dank fürs Kommen. Ich freue mich sehr, mit Silke Hohmann zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung.
Dirk, du bist, glaube ich, einfach der Experte in Deutschland für den Kunstmarkt. Du wurdest 1970 in Kassel geboren. Du hast erst Jura studiert und dann Kulturmanagement. Und 1998 hast du beim Auktionshaus Christie's angefangen und da bist du auch immer noch als Vorstand für Kunst des 20. und 21. Jahrhunderts für Europa, Großbritannien, den Mittleren Osten und Afrika. Du hast also wirklich ein Vierteljahrhundert Erfahrungsschatz, wahrscheinlich unzählbar viele Kunstwerke gesehen, begutachtet, akquiriert, versteigert, vielleicht auch selber ein paar gekauft. Ich weiß, du sammelst so im bescheidenen Rahmen, wie du selber sagst, auch Kunst. Wie kam die Kunst in dein Leben überhaupt, vom Jurastudium zum irgendwie Kunstexperten?
Ich glaube, ganz tatsächlich kam die Kunst in mein Leben in meiner Heimatstadt Kassel. Einerseits durch die großartigen Sammlungen, die es dort gibt, die fürstliche Herkunft haben, alte Meister, Antiken, zunehmend auch Moderne und Zeitgenossen und dann natürlich die Dokumenta, dieser große Mahlstrom von zeitgenössischer, künstlerischer Äußerung, die niemand unberührt lässt, der da lebt, besonders irgendwie junge Eleven und Elevinnen nicht und ich gehörte dazu, habe immer bei der Dokumenta gejobbt, seit ich das konnte, bis in die Studentenzeit und habe da meine Faszination erlebt für die zeitgenössische Kunst, für den Kunstbetrieb im Referendariat. Ich habe meine Wahlstation in Brüssel gemacht und dort in die Kommission 16 reingeschaut, die die Kulturverwaltung beinhaltet. Und das hat mich dann in die Arme des Kulturmanagement-Aufbaustudiums getrieben.
Ich habe gerade schon gesagt, du hast wahrscheinlich unzählbar viele Kunstwerke gesehen, sind durch deine Hände gegangen. Verbringst du eigentlich lieber Zeit mit Sammlern, mit Künstlern oder mit Kunstwerken?
Ganz definitiv mit Kunstschaffenden. Das finde ich einfach ist das Tollste und Interessanteste. Mhm. Das sind sehr häufig ganz kluge Menschen, die einen eigenen Blick auf die Welt haben. Und das ist das Interessante und das ist das, was sie zu unser aller Leben beitragen können. Das machen sie natürlich mit ihrer Arbeit, die im besten Falle allgemein zugänglich ist, online oder durch Galerien, durch Museen, Institutionen, Ausstellungsplattformen. Das machen sie aber natürlich auch im täglichen Austausch in anderen Gebieten. Und mit Künstlerinnen und Künstlern kann man eben nicht nur sehr gut über ihre eigene Arbeit sprechen, sondern auch über andere Kunst. Und das ist total interessant. Ich persönlich, du hast ja nun mein Geburtsjahr schon verraten, kein Spring Chicken mehr, finde es besonders interessant, mit jüngeren Generationen diesen Austausch zu haben. Und deswegen sind die Kunstschaffenden, auch die wir so auf unserem kleinen Level sammeln, eigentlich durchgängig jünger als ich.
Du bist außerdem Professor für Kulturmanagement in Hamburg und du hast mehrere Bücher veröffentlicht, zum Beispiel Kunst ist käuflich und Die Kunst und ihr Markt. Das ist erst vor kurzem erschienen, 2023 bei Hatje Kanz. Du machst darin viele interessante Statements über Kunst und Markt. Zum Beispiel stellst du fest, dass einige Strukturen des Auktionswesens schon mehr als 1000 Jahre alt sind oder sogar noch älter.
Noch älter, ja.
2000 Jahre alt, also so die Grundstruktur, wie sowas abläuft, hat sich im Prinzip nicht verändert. Dann aber gibt es was, das sich erst seit den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts etabliert hat, nämlich dass der Kunsthandel eigentlich den Charakter von einem regelrechten Industriezweig bekommen hat, dessen Teil wir auch oder du auch bist. Ich möchte mit dir ein bisschen zurückblicken und auch nach vorn, also über die aktuelle Lage, die wird von vielen gerade als Wendepunkt bezeichnet. Das ist das inflationär benutzt das Wort oder würdest du das auch so
also
sehen?
Sagen wir es mal so, Wendepunkte haben wir schon viele gesehen und genauso wie die schöne Formulierung, das ist eine Blase, kann man es immer mit ein bisschen zeitlichen Abstand sehr viel besser einschätzen, ob es wirklich ein Wendepunkt ist. Ich denke, wenn wir über die heutige Kunstindustrie nachdenken, dann ist es etwas, was sich bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts zurückverfolgen lässt, als plötzlich die Menschen angefangen haben, zeitgenössische Kunst zu sammeln. Das ist natürlich zunächst ein nordamerikanischer Trend gewesen und kam sehr schnell nach Westeuropa. Wir alle erinnern uns an die 80er und 90er Jahre, du natürlich nicht, weil du bist zu jung dafür, aber diese Art und Weise, wie zeitgenössische Kunst Teil der Lebensstildiskussion wurde und als Freizeitbeschäftigung eines aufgeklärten, zumeist städtischen, zumeist bürgerlichen Publikums wurde. Und dieser ganze Kunstbetrieb ist eigentlich da zu seiner heutigen Ausprägung gekommen. Und in diesem Zuge gab es nicht nur einen enormen Zuwachs an Sozialprestige für das Kunstmachen und das Kunstzeigen oder über die Kunst schreiben, sondern eben auch Kunst handeln, Kunst kaufen und verkaufen mit entsprechenden Zugewinnen, auch merkantiler Art. Und wir sehen ganz große Wertzuwächse in den vor allen Dingen 80er Jahren, bevor es dann zum großen Crash kommt 1990. Und eigentlich sind das so die Wurzeln der heutigen Zeit, wo tatsächlich auch in sehr kostspielige Kunstwerke investiert wird, wo mehrere Eigentümerinnen anfangen, sich Anteile gegenseitig zu verkaufen von Kunstwerken, weil das Kunstwerk selbst zu teuer ist, aber man rechnet mit einem Wertzuwachs, also ein ganz typisches Investmentvehikel. Es gibt diese ganzen Marktmechanismen, es ziehen die modernen Marketingtechniken ein in die Kunstmärkte. Das ist alles schon im späten 20. Jahrhundert passiert. Und mit der allgemeinen Beschleunigung unserer aller Leben, der Beschleunigung von Datenübermittlung, vor allen Dingen von Bildübermittlung, von Information und mit diesem entfesselten Kapitalismus, wie wir den zumindest im Westen in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben, hat sich natürlich auch der Kunstmarkt entsprechend entwickelt, ist heute signifikant größer als im ganzen 20. Jahrhundert und ohnehin zuvor und einzelne Kunstwerke sind so teuer geworden, dass auch sehr vermögende Sammlerinnen und Sammler plötzlich das Eigentum an Kunst professionell anschauen müssen. Das betrifft Versicherung und Aufbewahrung, das betrifft aber auch Verbringung. Werden da Grenzen überschritten, werden Zölle oder Einfuhrumsatzsteuer fällig. Das betrifft Erben, das betrifft in einigen Staaten, wie zum Beispiel der Schweiz, Vermögenssteuer und so weiter. Also für die sehr kostbaren Sachen kann sich beinahe niemand mehr leisten, das so einfach nur aus Freude an der Wand zu haben. Und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt am System, dass das System das so weit zugespitzt hat, so weit betrieben hat, dass wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind.
Ja, deshalb bin ich so wahnsinnig froh, mit dir zu sprechen, weil du eben wirklich diesen breiten Blick auch hast, auch in die Vergangenheit. Und wenn man jetzt nur mal so heute out of the blue die Nachricht bekommt, der Kunstmarkt ist um 40% eingebrochen, dann muss man sowas natürlich auch mal kontextualisieren und das würde ich einfach gerne mal mit dir jetzt nicht natürlich im Detail, aber meine Frage wäre so ein bisschen dieser Wendepunkt, den ich eben schon angesprochen habe. Es wird ja gesagt, 2024 war kein gutes Jahr für die Auktionshäuser und man liest eben die Zahlen von diesen Einbrüchen. Aber kannst du uns das ein bisschen auseinander dividieren? Was verbirgt sich hinter solchen Zahlen? Was lief vielleicht tatsächlich schlecht und was lief aber vielleicht auch gut, wird aber in so einer Durchschnittszahl dann einfach überhaupt nicht mehr gesehen? Und natürlich auch, was du eben gerade schon schön hergeleitet hast, sind das Niveau, auf dem die ganzen letzten Jahre liefen, ist natürlich auch, so wie ich dich jetzt auch verstanden habe, natürlich auch so enorm unter und dann also sehr hochfrequent, sehr hochtourig gewesen. Und ich will jetzt irgendwie einfach mal so ein bisschen hören, was du sagen würdest, was lief gut und was lief nicht so gut.
Wenn man über Zahlen und Kunstmarkt spricht, muss man natürlich zunächst mal eine bittere Wahrheit akzeptieren, dass es eigentlich kein belastbares Zahlenmaterial gibt. Das liegt daran, dass der größere Teil aller Transaktionen privat sind und damit wissen es nur die Parteien eines solchen Geschäftes, ob das Geschäft wirklich vollzogen wurde und welcher Preis bezahlt wurde. Das macht jetzt mal alle Angaben über Umsätze und Umsatzzuwächse und Rückgänge so ein bisschen nebulös.
Denn okay, es gibt, dann setzen wir die 40% jetzt auch mal in Anführungszeichen.
Die setzen wir mal in Anführungszeichen. Was man natürlich sehen kann, sind die Zahlen der Auktionshäuser. Das ist ja der öffentliche Teil der Industrie. Und die liegen etwas unterhalb der Hälfte, wobei Auktionshäuser ja heutzutage auch Umsätze im Privatverkauf machen, und zwar erheblich. Das heißt, die öffentlichen Umsätze auch von diesen Häusern zusammengenommen repräsentieren vielleicht 40% der Wahrheit. Das sind wiederum belastbare Zahlen, die kann man anschauen, die kann man vergleichen. Und da wird man feststellen, da hat es einen Boom gegeben 2021 und 2022. Das ist dieser Überschuss, der aus der Pandemie kommt. Das sind die Menschen, die davongekommen sind, die eine große Krise durchlebt haben. Wir haben ja im Jahr 2025 schon vergessen, wie eingreifend diese Krise war, diese Gesundheitskrise und auch Finanzkrise für die Staaten, für die Gesellschaften, für Individuen, für Unternehmen. Und man kam 2021 daraus, war gesund, hatte möglicherweise weniger Geld ausgegeben, weil man weniger Gelegenheit dazu gehabt hatte in 2020.
Aha.
Und das alles entlud sich in einem Boom. Die Industrie hat da, die Kunstindustrie, die Kunstmarktsysteme haben da in hohem Maße von profitiert, weil man im Jahr 2020 den letzten Schritt zur Digitalisierung vollzogen hatte und ab diesem Zeitpunkt eigentlich ähnlich gut digital distribuieren konnte wie die Damenoberbekleidung oder Lebensmittel. Und das alles hat sich entladen in Rekordumsätzen 21 und 22. 23 ist dann wieder ein bisschen Normalität eingetreten und 24 haben sich die Zahlen weiter abgeschwächt, weil natürlich die allgemeine Wirtschaftskrise, die wir in allen Kennzahlen der westlichen Gesellschaften sehen, auch in der Zahlungsbereitschaft für Kunstmärkte niederschlägt. Wenn die Menschen weniger Geld haben, können sie weniger für Kunst ausgeben. Sie wollen vor allen Dingen auch weniger für Kunst ausgeben. Dieses Commitment, ein Werk anzuschaffen, wirklich dafür Geld zu bezahlen, hat ja auch sehr viel zu tun, nicht nur damit, was man ausgeben kann, sondern ob man in der richtigen Stimmung ist. Das ist mal das allgemeine Umfeld. Die Auktionsindustrie, die ja zu über 95% Sekundärmarkt betreibt. Das heißt, die Objekte, die gehandelt werden, kommen zurück auf die Märkte, sind schon mal im Zweifelsfalle durchs Galeriesystem gehandelt worden, hat ein weiteres Problem. Die echte Konkurrenz und die echte Engstelle dieser Märkte ist ja der Nachschub. Das bedeutet, man kann im Unterschied zu Industrien, die ihre Produkte selber produzieren, die Ware, die Güter, die Kunstwerke ja nicht herstellen lassen.
Es ist absurd, was passiert, wenn man das so vergleicht. Also wenn man das mal durchdenkt.
Ja,
es gibt ja auch keinen Bedarf an Kunst.
Es gibt natürlich einen ganz großen Bedarf an Kunst, aber die Frage ist, ob man den schon identifiziert hat. Hier kommen wir ins moderne Marketing. Man hat ja auch Bedarf an Gummibärchen, bevor man es selber weiß. Da spreche ich aus eigener Erfahrung.
Naja, aber ein Kunstwerk ist jetzt was anderes als zum Beispiel Gummistiefel, die man braucht, wenn es regnet. So. Also man braucht, um auf der Welt zu sein.
Absolut. Also man kann zwar mit Kunst Leben verbessern, aber im Zweifelsfall nicht Leben retten. Das ist ganz richtig. Also die Kunstmärkte sind sehr stark davon abhängig, dass diejenigen, die es verkaufen, auf den Markt bringen oder die es verkaufen können, auch verkaufen wollen. Jetzt sagt man bei uns immer, warum kommt Kunst auf den Markt? Die Amerikaner nennen das die drei großen D. Mhm. Death, Divorce, Disaster. Also Kunst kommt auf den Markt, weil jemand stirbt, weil sich jemand scheiden lässt oder weil jemand bankrott geht. Und diese gesellschaftlichen oder biodynamischen Mechanismen, die stellen so eine Grundversorgung sicher. Und deswegen, besonders in Amerika, wo die Erbschaftssteuer 9 Monate auf den Tag genau nach dem Tod der Erblassenden fällig wird, wird sehr viel Geld realisiert, indem man die Kunstsammlung verkauft, weil es sehr viel schneller geht und einfacher geht als Immobilienbesitz oder Firmenanteile oder. Jetzt ist es so, wenn die Zeiten schlecht sind oder als solche wahrgenommen werden, mögen vielleicht die Menschen, die gerade nicht verkaufen müssen, denken, die Kunstmärkte sind schwächer, die Umsätze gehen zurück, dann verkaufen wir noch nicht und warten, bis diese Märkte wieder wachsen. Das heißt, in den schwächeren Jahren sehen wir vor allen Dingen die Objekte, die verkauft werden müssen und natürlich diese merkantilen Taschen von großer Mode. Wenn etwas ganz groß in Mode ist, alle wollen es haben, dann ist es beinahe so eine Entkopplung von allgemeinen Tendenzen. Also die Ultra Contemporary vor 2-3 Jahren, im Moment vielleicht der Surrealismus, da ist man beinahe unabhängig.
Du in deiner Eigenschaft, du hast ja sehr viel Verantwortung, du hast natürlich auch irgendwie eine strategische Verantwortung. Beobachtest du solche Trends schon so? Siehst du die kommen? Oder reagierst du irgendwie darauf, wenn man jetzt weiß, Surrealismus in Paris wird groß gezeigt zur Messe, alle gehen da rein, Surrealismus ist auf einmal wieder ein Thema, war glaube ich ziemlich lang einfach gar kein Thema. Bist du so, also musst du diese Schwingungen erspüren?
Also zum einen, ohne dass ich das weiß, glaube ich, geht es bei uns ganz ähnlich wie in der echten Mode, also der Fashion, dass es Menschen gibt, die Trends wahrnehmen und lesen können und interpretieren können und abverfolgen und möglicherweise umsetzen oder in ihre eigene Arbeit mit einbeziehen. Das ist bei uns ein bisschen ähnlich. Das sind natürlich zunächst mal nicht Individuen, das bin auch nicht ich, sondern das ist so eine Art Schwarmintelligenz, dass wir miteinander im Austausch stehen. Wir Mitarbeitenden in London, in New York, in Hongkong, hier in Deutschland, in Paris, wo auch immer. Und dass man es mit einer Industrie zu tun hat, die sehr hart bestraft, wenn man etwas präsentiert, wofür es keine Nachfrage gibt.
Okay.
Das heißt, wenn Sie eine Galerie betreiben, kann das Galeriesystem sehr lange Objekte zeigen, Kunstwerke zeigen, für die es nur geringe oder möglicherweise sogar gar keine Nachfrage gibt, ohne dass der Markt das bemerkt. Bei der Auktion sind diese Prozesse alle ganz öffentlich. Das heißt, etwas wird hochgehalten und dann muss die Nachfrage dafür da sein. Umgekehrt bedeutet das, dass wir verstehen wollen, wohin entwickelt sich die Nachfrage. Und das macht man dann mit Netzwerkarbeit in erster Linie. Das macht man mit einer Beobachtung der institutionellen Arbeit, weil nichts schafft mächtigere Trends als große Ausstellungen oder Retrospektiven oder Publikationen von Werkverzeichnissen. Und das sind alles Informationen, die zusammenfließen und die wir dann übersetzen in ein Angebot. Aber erneut, das sind nicht einzelne Personen, das sind manche in einem stärkeren Maße als andere. Das hat auch mit Interesse zu tun, vielleicht auch mit Talent, aber das ist vor allen Dingen eine Schwarmintelligenz, wo es unserem Unternehmen zugutekommt, dass wir sehr groß sind und dass viele Stimmen in diesem Konzert der Meinungen zu hören sind.
Ja, mich hat vor allen Dingen interessiert dieser im Grunde ja emotionale Aspekt oder eben dieser nicht messbare Aspekt, ja, von Trends, von Moden, von etwas liegt in der Luft. So, einerseits hat man da die Auktion mit ihren irgendwie Zahlen und das scheint alles so unfassbar rational und klar irgendwie durchnummerierbar. Gleichzeitig gibt es aber diesen großen Aspekt von, wie du ja auch eben schon sagtest, von Stimmung zum Beispiel. Das ist ja auch etwas, das im Grunde nur in Maßen auch kontrollierbar ist, aber wahrscheinlich auch ein ziemlich großer Faktor. Wo wir gerade von Trends sprechen, wann hast du deine letzte Banane gegessen? Weißt du das?
Ich bin nicht so für Bananen, aber ich verarbeite sehr viel Isolierband.
Sehr schön. Ich frage natürlich, weil es das Kunstwerk Comedian von Maurizio Cattelan gab, das irgendwie im Auktionsjahr 2024 für die große Nachricht gesorgt hat, weil diese Banane mit Isolierband an eine Wand zu kleben im Jahr 2019 auf der Art Basel schon mal verkauft wurde für 120.000 und jetzt auf einer Auktion bei Sotheby's für 6,2 Millionen Dollar ersteigert wurde. Klar, dass dann bei sowas alle über das Geld reden, über den Preis und nicht über die Banane selbst. Aber ich habe nochmal drüber nachgedacht, dass eigentlich mit irgendeinem anderen Obst das nicht funktioniert hätte. Also eigentlich ist diese Banane schon wirklich sehr, sehr schlau auch ausgedacht, weil irgendwie mit einer Orange oder so wäre das nicht so ein witziges Kunstwerk gewesen. Die Banane ist eigentlich auch sowas. Du isst keine, ich esse auch keine. Bananen gehören irgendwie in Kinderbrotboxen und oder man ist irgendwie Marathonläufer oder sowas. Aber deshalb war das ja so schlau von Maurizio Cattelan, dass er genau dieses irgendwie komische, auch so ein bisschen peinliche Obst genommen hat. Was meinst du, ist das Preisschild der Banane, also $120.000 im Original und dann jetzt 6,2 Millionen Dollar auf der Auktion von Cattelan, Teil des Werks oder nicht?
Ja, also ich würde denken, im 21. Jahrhundert können wir es als erwiesen ansehen, dass derartige Preise den Kanonisierungsprozess beeinflussen. Das ist einfach so. Die Banane ist natürlich eine tolle Wahl, weil sie hat einen großen Symbolwert in jeder Hinsicht. Dass die Südfrucht Nummer 1, wir erinnern uns alle an den Titanic, an das Titanic-Cover 1988 mit Gabis erster Banane, die eine geschälte Salatgurke war. Es ist eine Frucht, die an Wände gesprüht Kultureinrichtungen signalisiert und zertifiziert, sowohl institutionelle als auch privatwirtschaftliche. Und eine Banane lässt sich natürlich auch mit Isolierbaren sehr viel besser an die Wand befestigen als ein Apfel. Ich denke, das ist ein interessanter Preis, weil es zeigt, wie ein extremer Nachfrageüberhang sich übersetzen lässt. Ich denke, da sind so diverse Hebelwirkungen am Start gewesen und die wichtigsten beiden sind die Person, um nicht zu sagen die Persönlichkeit des Käufers, mit dem ich mal ein Interview gemacht habe, über den ich mal einen biografischen Artikel verfasst habe.
Justin Sun, junger, relativ junger chinesischer Unternehmer und Kunstsammler.
Der Krypto-Investment betreibt. Und damit kommen wir zum zweiten Hebel. Der Preis dieser Banane wurde ja offenbar in Kryptowährung bezahlt und nicht in Fiat-Währung, also nicht in Dollar, was auch in Anbetracht der Tatsache, dass weniger physische Assets mit Krypto erwerbbar sind, dazu geführt haben mag, dass das Geld ein bisschen lockerer in der Tasche saß. Es ist aber auch eine Art Hebelwirkung für das Marketing von Herrn Sun und seiner Unternehmen, die sehr stark die Verknüpfung von digitaler Kunst und digitaler Kunstwahrnehmung mit physischen Werken, mit Originalen, wie wir das nennen würden, verknüpft. Und viele Menschen werden sich erinnern, er hat damals als Unterbieter fungiert bei dem berühmten Beeple-Verkauf der 5000 Tage. Um dann in einem nächsten Schritt tatsächlich physische Werke zu kaufen, einen Picasso, ein Andy Warhol Selbstporträt, weil er gesagt hat, die physischen Werke sind eigentlich die Basis für eine Digitalisierung des Werkes. Das ist jetzt nun keine digitale Kunst, sondern das ist eine digitale Vermarktung von Kunstwerken und eine Anteilsumsetzung, aber man sieht, hinter diesem Geschäft stehen ganz viele Folgegeschäfte und das ist eine Erklärung für den Preis. Auf der anderen Seite gibt es bestimmt sehr viele Menschen und ich gehöre dazu, die Maurizio Cattelan einen großartigen Künstler finden.
Schön. Ja, das war ein sehr, sehr guter Weiterexkurs, auch wirklich in die Peripherien der Kunst. Das hat ja dann eigentlich letzten Endes auch mit dem Werk an sich gar nicht mehr so viel zu tun, sondern sehr viel mehr auch mit Aufmerksamkeit. Welche Perspektiven haben wir denn 2025? Wieso macht zum Beispiel gerade die Wahl von Donald Trump viele Akteure im Kunstmarkt so optimistisch? Und was erwartet uns? Welche Faktoren werden 2025 aus deiner Sicht relevant?
Also um ehrlich zu sein, ist mir nicht klar, welche positiven Seiten die Wahl von Donald Trump haben soll. Die Kunstwelt, glaube ich, hegt die Hoffnung, dass die Vermögenden Bewohner der USA auf alle Fälle oder diejenigen, die in den USA Vermögensinteressen, Kapitalinteressen, Unternehmensinteressen haben, durch das Trump'sche System, zum Beispiel der Besteuerung von Reichen, mehr verfügbares Einkommen haben und einen Teil dessen auf die Kunstmärkte bringen. Das wäre natürlich das Gute, was man in jedem Schlechten finden kann, aber das ist die einzige Erklärung. Alles andere, das, was man in seiner letzten Amtszeit als Kunstbegriff, als Haltung, allem Umfeld, was interessante Kunst hervorzubringen in der Lage ist, erlebt hat, war eigentlich nicht besonders positiv oder besonders interessant, zumindest in meiner Erinnerung.
Welche Faktoren werden denn in Deutschland 2025 vielleicht relevant? Es gab ja eine Absenkung des Mehrwertsteuersatzes für Kunst. Das ist eigentlich, haben wir schon eben kurz gesagt, das ist jetzt nicht so ein zunächst aufregendes Thema, aber irgendwie doch, weil es gibt Rahmenbedingungen, die aufregende Folgen haben können.
Ich finde das auch ganz toll, dass das passiert. Es ist ja eine Rückkehr zur alten Form, dass diese Privilegierung für Kunst hat es ja schon gegeben, viele Jahre, bevor sie entfernt wurde. Ich glaube, die Politik hat gesehen, dass man damit einerseits tatsächlich den Kunsthandel hier am Standort benachteiligt und andererseits die erwirtschafteten Extraeinnahmen relativ gering sind. Die Vorstellung, dass ein globalisierter Kunstbetrieb zwei Galerien, die Überlappungen in ihren Programmen haben, auf dieselbe Messe bringt und der Kauf bei einer Galerie ist teurer als bei der anderen, weil die nationalen Rahmenbedingungen schlecht sind, das finde ich eine unfaire Sichtweise. Das sind natürlich dann nur Folgeverkäufe, die am Standort passieren, aber trotzdem, die Sammlerinnen und Sammler sind ja sehr wohl in der Lage zu vergleichen und heutzutage mit der hohen Produktivität im zeitgenössischen Bereich kann man ja auch tatsächlich sagen, die rote Leinwand hier ist genauso schön wie die rote Leinwand dort und wenn ich sie dort günstiger kriege, kaufe ich sie am anderen Orte. Also ich finde das ganz prima, dass wir zu dem bevorzugten Steuersatz zurückgekehrt sind. Ich finde das auch im internationalen Vergleich richtig. Die Kunstindustrie ist ein so kleiner Industriezweig, da kann sich die Bundesrepublik Deutschland leisten, bevorzugte Rahmenbedingungen zu geben, ganz abgesehen vom Kulturauftrag, den die Gesellschaft ja auch hat und den der Staat umsetzen muss. Zum Zweiten bleibt natürlich als kleine bittere Pille, dass man die künstlerische Fotografie bislang nicht inkludiert hat. Das heißt, für Kunstfotografie zahlt man nach wie vor den vollen Mehrwertsteuersatz. Ich glaube, der Gesetzgeber wollte sich ein bisschen vor der Abgrenzung zwischen künstlerischer und nicht künstlerischer Fotografie oder deren Erzeugnissen drücken. Das ist meine Wahrnehmung. Wir alle erinnern uns an den Bundesverfassungsgerichtsfall, den der Fotogalerist Rudolf Kicken in den 90er Jahren betrieben hat und verloren hat. Also die volle Besteuerung für Fotografie hat seither immer durchgängig Bestand gehabt, aber seine Witwe, die Fotogaleristin Annette Kicken, hat jetzt gerade nochmal ermahnt, dass man doch bitte auch die Kunst, die bildende Kunst anschaut, wo sich die Kunstschaffenden dem Medium der Fotografie bedienen, weil es ist eigentlich nicht fair, dass ein einzelnes Medium abgestraft wird, bloß weil es die äußere Erscheinungsform hat von etwas anderem, wie zum Beispiel Marketing oder sonstiges Print. Das ist eigentlich nicht gerecht.
Das heißt also, ein Galerist oder Galeristin, die einen Fotokünstler, Künstlerin im Programm haben, müssen da einen anderen Mehrwertsteuersatz drauf anrechnen als auf für das Ölgemälde. Skulptur.
Genau.
Aha, wie interessant und wie skurril. Gute Nachrichten für 2025 von Dirk Boll. Freue mich sehr, dass wir das hier machen konnten. Dirk, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, nochmal danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Silke Hohmann vom Monopol-Magazin im Gespräch mit Dirk Boll. Neben seiner Arbeit bei Christie's lehrt er außerdem als Professor für Kulturmanagement in Hamburg. Kunst und Leben, den Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, gibt es zweimal im Monat. Neue Folgen findet ihr auf detektor.fm und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Redaktion für diese Folge hatte meine Kollegin Sarah-Marie Plikard. Ich bin Joanna Voss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Kunst und Leben. Der Monopol-Podcast von Detektor FM.